Die hierzu erörternde Frage ist auf den ersten Blick jedenfalls völlig klar. Ist der vor über 700 Jahren gestorbene Mönch Thomas von Aquin für diese unsere Zeit noch aktuell? Und wenn ja, aufgrund von was? Dem zweiten Blick allerdings zeigt sich noch eine Vorfrage. Was heißt hier aktuell? Als Nietzsche seinen brisanten Streitschriften gegen das, was er die dekorative Kultur genannt hat, den Titel gab Unzeitgemäße Betrachtungen, da war er zu Recht davon überzeugt, äußerst aktuell zu sein. Aktuell ist also nicht nur das Zeitgemäße, nicht nur das, was eine Epoche will und mag, sondern möglicherweise auch das, was sie braucht und vielleicht gar nicht mag. Aktuell kann auch das Korrektiv sein, auch das Nein gegen die Zeit. Und was nun Thomas betrifft, so wage ich die These, er sei aktuell in beiderlei Sinn, sowohl in der Weise der positiven Entsprechung wie auch der unzeitgemäßen Korrektur. Natürlich ist es unmöglich, in knapp einer Stunde ein auch nur umrisshaft vollständiges Bild dieses letzten großen Magisters der noch ungeteilten abendländischen Christenheit vor den Blick zu bringen. Und so werde ich mich notgedrungen beschränken auf die Formulierung von 4, 5 aphoristischen Bemerkungen, die untereinander nur in lockerem Zusammenhang stehen. Übrigens wird sich dabei, so hoffe ich, zeigen, dass einzelne Aspekte der Weltansicht des Lehrers Thomas von Aquin beides sind, aktuell und vergessen zugleich. Vor einigen Jahrzehnten habe ich in einem Vortrag über das mir vorgegebene Thema Aktualität des Thomismus behauptet, die Größe des Thomas von Aquin erweise sich unter anderem gerade darin, dass es einen an ihn sich anschließenden Ismus gar nicht geben könne und also auch keinen Thomismus. Natürlich war diese überpointierte Bemerkung als Provokation gedacht, gemünzt allerdings genau genommen nur auf jenen freilich nicht ungebräuchlichen Schulbuch-Thomismus, der meint, man könne die Lehre des Meisters ohne unerlaubte Vereinfachung in ein System schulmäßig tradierbarer Lehrsätze zwingen. Die sogleich vehement aufflammende Diskussion damals nötigte mich, meine Einwände ein wenig zu präzisieren. Und einer von ihnen lautete so: In keinem sich thomistisch nennenden Lehrbuch habe ich den von Thomas selber dutzende Male ausgesprochenen Satz angetroffen, die Wesenheiten der Dinge sind uns unbekannt. In der Tat ist das ein auf mancherlei Weise missverstehbarer Satz. Das Vertrackte daran ist, dass er geradewegs dazu reizt, falsch gedeutet zu werden. Aber in eben diesem Satze steckt zugleich eine unvermutbare Aktualität, die freilich gleichfalls nicht leicht zu fassen ist. Immerhin ist klar, dass sich das hier Gesagte gegen jede Art von Positivismus und Rationalismus richtet, für den es unbeantwortbare Fragen gar nicht gibt. Friedrich Engels hat es als eine philosophische Schrulle bezeichnet, die Möglichkeit einer erschöpfenden Erkenntnis der Welt zu bestreiten, so sagt er. Nun, diese seine These ist doch Lenin und Stalin als offizielle Parteidoktrin des Marxismus deklariert worden. Mindestens als intellektuelle Versuchung ist aber dieser Gedanke uns allen wohl vertraut, wenn er uns nicht als einfach implausibel erscheint. Aber genau hierauf zielt, wie gesagt, jener von Thomas in immer neuen Formulierungen abgewandelter Satz, der aber noch keineswegs theologisch gemeint ist. Dass in der Theologie von der Unbegreiflichkeit des Geheimnisses gesprochen werden muss, das wird ja niemand überraschend finden, wenngleich der durchschnittliche Christenmensch nicht darauf gefasst ist, dass in der Summa Theologica, die doch ein Anfängerlehrbuch sein will, der Traktat der Gotteslehre mit dem Satze beginnt: Wir vermögen nicht zu wissen, was Gott ist. Ganz zu schweigen davon, dass Thomas sagt, die höchste Stufe menschlicher Gotteserkenntnis sei dann erreicht, wenn wir ihn als den Unbekannten erkennen. Nein, es sind gerade die Dinge der uns vor Augen liegenden Welt, von denen gesagt wird, ihr Wesen sei uns unbekannt. Es ist die Mücke, von der Thomas behauptet, kein Weiser habe jemals ihre Natur völlig auszuforschen vermocht. Natürlich hat all dies mit Agnostizismus nichts zu tun. Thomas denkt doch nicht daran, etwa zu sagen, die Wirklichkeit sei uns verschlossen und für unser Erkennen unerreichbar und die Welt sei ein Buch mit 7 Siegeln. Wahrheitserkenntnis sei unmöglich. Wahrheit heißt schließlich das Sich-Zeigen von Realität. Nicht nur sagt und meint Thomas natürlich dies alles nicht. Unglaublicherweise sagt er genau das Gegenteil. Alles Seiende ist von Natur erkennbar, hell, Licht, luzide, bis auf den Grund. Ja, und wieso soll dann dennoch das Wesen der Dinge uns unbekannt sein? Wie reimt sich das zusammen? Nun, in eben dieser scheinbaren Paradoxie verbirgt sich eine uns unkenntlich gewordene Aktualität, die wiederentdeckt werden muss. Freilich ist es die Aktualität des Korrektivs. Das Schlüsselwort lautet Kreatürlichkeit. Alles, was ist, ist entweder Schöpfer oder Geschöpf, Kreator oder Kreatura. Etwas Drittes gibt es nicht. Also was heißt Kreatürlichkeit und Kreatursein? Diese Frage lässt sich begreiflicherweise nicht in wenigen Sätzen beantworten. Immerhin kann man sagen, die Kreatura ist etwas Entworfenes. Sie ist etwas aus dem Entwurf des göttlichen Logos hervorgegangenes. Aber nun hat weiterhin alles Entworfene, auch das vom Menschen Entworfene, weil es aus dem erdenkenden Erkennen stammt, die Qualität der Verstehbarkeit. Das heißt nicht schon, dass jedermann es leichthin versteht, aber wohl aber ist es von sich aus so gebaut, dass es erkannt und verstanden werden kann. Man hat mich einmal als interessierten Besucher durch eine Computeranlage geführt und ich habe fast gar nichts verstanden. Aber von sich aus oder in sich selbst war natürlich der Computer ganz und gar verstehbar und jede denkbare Frage konnte zweifellos beantwortet werden. Ich sagte, ganz und gar verstehbar. Diese Formulierung bedarf noch einer Korrektur. Alles, was an dem Computer aus menschlichem Entwurf stammte, ist aus eben diesem Grunde tatsächlich verstehbar. Aber das Material, woraus der Computer gebaut ist und die Kräfte, die in ihm wirken, sind, ja, weil sie eben nicht aus dem Entwurf der Konstrukteure stammen, nicht im gleichen Maße verstehbar. Hier kommt die Grenze in Sicht, die das vom Menschen entworfene und geschaffene Werk trennt von dem strikten Sinn des Erschaffenen, von der Kreatura. Alle Werke des Menschen sind aus etwas gemacht, das nicht menschlichem Entwerfen entstammt. Aber die Kreatur, die Kreatura, ist, so sagen wir, aus dem Nichts ins Dasein gebracht. Nicht als sei das Nichts so etwas wie ein Stoff, woraus der Schöpfer etwas machen könnte. Deswegen übrigens Thomas sagt, es sei genauer, die Erschaffung ein Wirken zu nennen, das etwas ins Sein bringt, nachdem zuvor nichts war. Also nicht ex nihilo, sondern post nihilum. Aber hier liegt in Bezug auf die Verstehbarkeit der tiefgreifende Unterschied zwischen Menschenwerk und Kreatura. Das Erschaffene ist, weil es ganz und gar aus dem erdenkenden Entwurf Gottes stammt, gleichfalls ganz und gar verstehbar. Genauer gesagt, die Kreatur hat von sich aus die Qualität, ganz und gar verstehbar zu sein. Sie ist erkennbar, licht, hell, luzide, bis auf den Grund, von sich aus. Ja, so wie die Sterne auch am hellen Tage von sich aus genauso sichtbar sind wie in einer klaren Nacht. Weil man aber nur dann ein Menschenwerk, zum Beispiel den Computer, versteht und kennt, wenn man den in ihm zugrunde liegenden Entwurf verstanden hat. Und weil andererseits keine endliche Erkenntniskraft den Entwurf erreichen kann, welcher den göttlichen Werken, also der Kreatura, zugrunde liegt. Darum bleiben die Dinge der Schöpfung, obwohl sie von sich aus bis auf den Grund licht, hell und luzide sind, dennoch prinzipiell unergründlich. Es ist gerade ihre Erkennbarkeit, die wir nicht auszuschöpfen und in Erkanntheit umzusetzen vermögen. Sie bleiben, anders gesagt, Geheimnis, Mysterium. Geheimnis bedeutet ja nicht Dunkelheit, sondern Überfülle von Licht, die unser Auge blendet. Thomas hat einmal den Unterschied zwischen Erkennen und Begreifen sehr präzise definiert. Begreifen heiße, so sagt er, etwas so sehr erkennen, wie es in sich selbst erkennbar ist. Nun zusammenfassend gesagt, alle in der Welt anzutreffenden Dinge, eingeschlossen natürlich der Mensch selber, sind, weil sie Kreatura sind, ganz und gar bis in die letzte Tiefe hell, licht, luzide, also erkennbar. Und dennoch sind sie zugleich unergründlich, unbegreiflich. Und zwar aus demselben Grunde, weil sie Kreatura sind. Und diesen geheimnisvoll doppelgesichtigen Sachverhalt haben wir vergessen. Aber gerade er besitzt höchste Aktualität. Wie steht, Thomas, wie steht die mittelalterliche Christenheit insgesamt zur natürlichen Weltwirklichkeit? Diese Frage werden immer wieder einmal so abenteuerlich falsche Antworten gegeben, dass dies das Thema einer anderen aphoristischen Bemerkung sein muss. Aber reden wir nicht von der mittelalterlichen Christenheit. Reden wir von Thomas. Wie urteilt er, Thomas, über die Dinge dieser Welt, über die Leibhaftigkeit des Menschen, mit allem, was zu ihr gehört, zum Beispiel über seine Sexualität? Nun, ich stelle mir vor, einer hört oder liest die folgenden Sätze. Das Ziel des Menschen ist die vollkommene Verähnlichung mit Gott. Aber Gott ist unkörperliche Wesenheit. Und so ist doch die vom Leibe getrennte Seele auf höhere Weise gottähnlich als die, welche mit dem Leibe verbunden ist. Wer das hört, wird vermutlich sagen, und vielleicht in dem Gefühl, den Nagel auf den Kopf zu treffen, genau dies ist doch typisch für die mittelalterliche und im Grunde auch für die christliche Konzeption vom Menschen, der als ein primär eben geistiges Wesen betrachtet werde. Nun, die Sätze stehen tatsächlich genauso bei Thomas zu lesen. Nur stammen sie aus einem der Einwände, die er sich selber wie Stolpersteine in den Weg des eigenen Denkens zu werfen pflegt. Das heißt also, er lehnt sie gerade ab. Er lehnt das hier Gesagte ausdrücklich ab. Er erklärt es gerade für falsch. Vor allem aber setzt er ihm mit völlig unereiferter Ruhe die eigene Meinung entgegen. Und die hört sich dann so an. Ich zitiere: Die mit dem Leibe verbundene Seele ist gottähnlicher, weil sie auf höhere Weise ihre Natur besitzt. Es lohnt sich, diesen Satz mit Bedacht zur Kenntnis zu nehmen. Zunächst einmal ist hier behauptet, die den Leib lebendig machende und mit ihm verbundene Seele sei also nicht nur menschlicher, sondern sie sei gottähnlicher. Aber noch wichtiger ist der dafür dann angegebene Grund. Die Verbundenheit mit dem Leibe sei auf höhere Weise der Natur der Seele gemäß. Diese Begründung greift weit über das hier zur Rede stehende Thema hinaus. Und es muss davon in einer kurzen Zwischenbemerkung eigens gesprochen werden. Immer nämlich ist für Thomas das, was von Natur ist, das Erste, von dem sich im Bereich des Erkennens wie auch des Wollens alles andere herleitet. Man kann auch sagen, von Natur heißt für Thomas so viel wie aufgrund von Erschaffung und von Schöpfungswegen. Nach seiner Überzeugung ist immer das naturhaft Natürliche nicht nur selber gut, es ist zugleich das Fundament und der Ermöglichungsgrund für alles menschlich Gute sonst, sowohl für das sittlich Gute wie auch für das uns gnadenhaft geschenkte Gute. Für diese sehr prinzipielle Schöpfungsbejahung zitiere ich nur ein paar Sätze aus der Summa Theologica. Wie das naturhafte Erkennen immer wahr ist, so ist das naturhafte Lieben immer recht. Es heißt, dem Schöpfer der Natur Schmach antun, wenn einer sagt, die Neigung der Natur sei nicht recht. Das ist zwar ein ganz und gar biblischer Gedanke. Schließlich steht der Satz, alle Kreatur Gottes ist gut, im Neuen Testament bei Paulus. Und dennoch ist in der Christenheit immer auch diese manichäische Versuchung untergründig präsent gewesen, zu meinen, der Vater Jesu Christi habe nichts mit der Schöpfung zu tun. Das hat nicht nur im 2. Jahrhundert Marzion gesagt, von dem sich die Kirche sehr klar distanziert hat. Das ist auch noch heute in einem einigermaßen bekannten, 1955 neu gedruckten Buche über Eros und Agape zu lesen, das der schwedische Bischof Anders Nygren verfasst hat. Ich glaube in der Tat, dass es etwas für Thomas Charakteristisches und ihn auch unter den großen Lehrern der Christenheit Unterscheidendes ist, die Bejahung der Schöpfungswirklichkeit völlig konsequent durchgehalten zu haben. Weswegen Chesterton vorgeschlagen hat, man sollte ihn Thomas a Creatore nennen, Thomas von Gott, dem Schöpfer. Dies, wie gesagt, als Zwischenbemerkung. Nun aber noch einmal die konkrete Frage, wie hat Thomas sich zum Beispiel über das Thema Sexualität geäußert? Wiederum beginne ich damit, einen Widerpart, einen Äußersten allerdings, zu zitieren, einen Autor von höchster Modernität, von dem wohl niemand erwartet haben dürfte, dass er, wie man es in der großen, wohldokumentierten Biografie von Richard Ellman nachlesen kann, zeitlebens den Geschlechtsakt für etwas Schändliches gehalten hat. Dieser Autor ist James Joyce. Und was sagt der mittelalterliche Mönch Thomas von Aquin über den gleichen Gegenstand? Auch er zitiert zunächst einen Widerpart, nämlich einige Kirchenväter. Er nennt sie quidam antiqui doctores, die der Meinung gewesen seien, im Paradiese würde die Zeugung ohne Geschlechtsakt geschehen sein. Wozu Thomas selber trocken bemerkt, hoc non dicitur rationabiliter, was etwas frei, aber doch sinngemäß übersetzt heißt, dies ist Unsinn. Und Thomas fügt sogar noch hinzu, im Paradiese würde die sinnliche Lust, die Delectatio secundum sensum, nicht etwa, wie einige sagen, so steht es da wieder, wie einige sagen, geringer, sondern im Gegenteil größer gewesen sein. Und zwar aus keinem anderen Grunde, als weil die menschliche Natur reiner und der Leib sensibler, magis sensibile, gewesen wären. Und so kann es nicht weiter überraschen, dass Thomas in einem eigenen Articulus die Insensibilitas, das heißt die Unfähigkeit oder auch die Unwilligkeit, sich sinnlich zu freuen, nicht nur einen Defekt nennt, sondern ein Vitium, einen sittlichen Mangel also, weil er nicht zur natürlichen Ordnung stimme. Man hat mich gelegentlich mit leicht ironischem Akzent gefragt, wie das zusammenpasse. Einerseits betone Thomas überall, der Mensch sei allein dadurch in Ordnung, dass er gemäß der Vernunft lebe, und andererseits sei doch im Geschlechtsakt die Vernunft und die Klarheit der geistigen Erkenntnis offenbar außer Gefecht gesetzt. Für Thomas ist das, so scheint es, kein unbekannter Einspruch gewesen. Und er hat darauf mit souveräner Nüchternheit die Gegenfrage gestellt, ob es nicht selbstverständlich sei, dass der Mensch zum Beispiel schlafe, obwohl er auch im Schlaf nicht zu denken vermöge. Es bedarf für Thomas nicht erst einer Rechtfertigung, dass die Ordnung der Natur, der Ordo Naturae, zur Zeugung den Geschlechtsakt verlange, der selbstverständlich ohne jede Sünde absque omni peccato vollzogen werden kann. Er führt zustimmend das Wort des Aristoteles an, im menschlichen Samen sei etwas Göttliches. Dass die Geschlechtskraft wie aller Drang nach sinnlichem Genuss in Zucht genommen werden muss, das versteht sich von selbst. Aber die Inzuchtnahme zielt nicht auf Unterdrückung, nicht auf Auslöschung, sondern auf Ordnung. Doch ist die Beurteilung der Sexualität nur ein exemplarischer Sonderfall der Bejahung der leibhaftig sinnlichen Menschennatur insgesamt. Hätte ich es nicht bei Thomas gelernt, dann wäre mir zum Beispiel genauso unbekannt wie durchschnittlicherweise irgendjemandem sonst, dass die Fähigkeit zu zürnen, die vis irascibilis, als eine der unentbehrlichen Grundkräfte des Menschen zu gelten hat. Ohne sie würde es niemanden reizen, irgendeine schwierige Aufgabe überhaupt anzupacken. Dass die Inzuchtnahme der Zirnkraft traditionellerweise Sanftmut heißt, das macht mir freilich auch nicht sonderlich Spaß. Aber hier zeigt es sich wieder einmal, dass wir für manche guten Dinge keinen lebendigen und bewegenden Namen haben. Man hat gesagt, dass Thomas vielleicht niemals den Mut gehabt hätte, die natürliche Weltwirklichkeit und besonders mit allen Konsequenzen die Leibhaftigkeit des Menschen so entschieden zu verteidigen, wenn nicht seiner theologischen Kontemplation die Bedeutung der Inkarnation des göttlichen Logos in ihrer ganzen Tiefe deutlich geworden wäre. Wir verdeutschen ja die Vokabel Inkarnation durchweg als Menschwerdung. Gott ist in Christus Mensch geworden. Aber Thomas versteht den Satz des Johannesevangeliums und das Wort ist Fleisch geworden durchaus buchstäblich. Ausdrücklich spreche das Evangelium von der Fleischwerdung des Logos, von seiner Verleiblichung also. Damit, so sagt Thomas in seinem Kommentar, damit auf solche Weise die manichäische Meinung ausgeschlossen bleibe, es sei der Leib vom Bösen. Und diese bejahende Weltlichkeit ist seinem Lehrer Albertus Magnus und auch Thomas selber schon zu Lebzeiten zum Vorwurf gemacht worden, eben durch die damals herrschende spiritualistische Theologie. Göttliche Weisheit maßen sie sich an, obwohl sie sich doch auf das Weltliche weit besser verstehen, so wurde damals gesagt. Nun, Thomas ist darauf die Antwort nicht schuldig geblieben. Und er hat sie ebenso energisch wie differenziert attackiert. Er greift zunächst in den Kern des Vorwurfs hinein, indem er den biblischen Begriff der Welt analysiert. Im Johannesevangelium etwa, so sagt er, komme dieser Begriff in verschiedener Bedeutung vor, in drei verschiedenen Bedeutungen. So besage Welt einmal dasselbe wie Schöpfung. Ein anderes Mal werde sogar die durch Christus erneuerte Schöpfung Welt genannt. Und in beiderlei Sinn sei also die Welt eine schlechthin zu bejahende Realität. Drittens allerdings spreche die Heilige Schrift auch von der Welt als der Gestalt gewordenen Perversion der Schöpfungsordnung. Und natürlich werde diese Welt, aber sie allein, klar verneint. Auf die zeitgemäße Frage übrigens, was denn heute diesem negativen Weltbegriff zuzuordnen sei, wäre beispielsweise zu antworten, das Konzentrationslager, der Archipel Gulag, aber auch die Abtreibungsklinik, Doch hält Thomas noch eine zweite Antwort bereit, die den Theologen vielleicht noch unmittelbarer betrifft. Es gebe, so heißt es, in der Summe wieder die Heiden, den häufig anzutreffenden Irrtum, für die Wahrheit des Glaubens mache es doch nichts aus, wie einer über die Welt denke, über die Schöpfung. In Wirklichkeit aber, so sagt er, wirke eine falsche Vorstellung von der Welt sich sehr wohl aus in einer falschen Vorstellung auch von Gott. Man darf also diese von Thomas verteidigte Weltlichkeit mit Recht eine theologisch begründete Haltung nennen. Tatsächlich führt er ja die Begründung noch eine Stufe tiefer in die Theologie hinein. Wie können denn der Leib des Menschen und die sichtbaren Dinge insgesamt vom Bösen sein, wenn uns doch die von jenem Ursakrament des fleischgewordenen Logos sich herleitende Arznei des Heiles im Vollzuge der Sakramente sichtbarlich per ipsa visibilia zuteil werde, in der leibhaftigen menschlichen Gebärde, in der sinnfälligen Kreatur von Wasser, Salböl, Brot und Wein. Diese Wirklichkeitsbejahung, die man wohl legitimerweise Weltlichkeit nennen darf, macht es vermutlich dem Menschen dieser unserer Zeit leichter, den allgemeinen Lehrer der Christenheit, den Doctor Communis, zu verstehen, ihn vielleicht sogar sympathisch zu finden und ihm eine Aktualität im Sinne positiver Entsprechung zuzubilligen. Doch darf man nicht vergessen, dass die Weltlichkeit des Thomas von Aquin sich theologisch begründet. Und damit ist das andere, verborgene Gesicht seiner Aktualität beim Namen genannt. Sie hat also zugleich den Charakter der Warnung und der Korrektur. Wohl oder übel und wie ich gestehe, ohne sonderliches Vergnügen, füge ich an diesem Punkt eine Anmerkung ein zum Thema Thomas und die Frau. Ich möchte mich sehr kurz fassen, weil das Thema weniger in sich selbst als vielmehr aufgrund von Missverständnissen und einigen publikumswirksamen Falschmeldungen eine gewisse Scheinaktualität besitzt. Natürlich hat Thomas in Bezug etwa auf die Physiologie der Zeugung die Meinungen, die im 13. Jahrhundert als Naturwissenschaft auf der Höhe der Zeit galten, durchaus geteilt. Aber alles, was er auf diesem Felde sagt, ist doch auch völlig ohne Belang. Dies ist es doch nicht, was ihn zum allgemeinen Lehrer der Christenheit macht. Immerhin muss ich nebenher auch zu diesem Punkt etwas richtigstellen. Thomas hat niemals behauptet, was man immer wieder einmal zu hören bekommt, die Frau sei ein missglückter Mann. Wohl aber hat er über die Würde der Frau als menschliche Person gesprochen. Und allein diese Äußerungen sind, denke ich, für eine theologische Anthropologie von Gewicht. Und dafür nur ein Beispiel. In den Questionen der Summa Theologica über die Gottebenbildlichkeit des Menschen findet sich ein Einwand wohlgemerkt, der mit einem falschen Paulus-Zitat zu bedenken gibt, ob nicht allein der Mann das Ebenbild Gottes sei, die Frau hingegen das Ebenbild des Mannes. Also, nicht alle Menschen Gottes Ebenbild, die Frauen nicht. Ja, so konnte man damals noch ungeniert sprechen und vielleicht weniger ungeniert auch zu anderer Zeit. Möglicherweise bekommt Thomas mit seiner Antwort also doch noch einen Hauch von Aktualität. Es ist übrigens, wie zwischendurch bemerkt werden mag, einigermaßen rätselhaft, dass Thomas hier in der Summa Theologica jenes falsche Paulus-Zitat anführt, wonach die Frau das Ebenbild des Mannes sei. In seinem Kommentar zu den Paulusbriefen zitiert er die Stelle völlig korrekt. Und seine Interpretation entspricht genau der Antwort, die auch in der Summa Theologica zu lesen steht, worin er einen einzigen Satz des biblischen Schöpfungsberichtes zitiert. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und dann wird völlig klar die Schlussfolgerung formuliert. Es ist also dem Manne wie der Frau gemeinsam Ebenbild Gottes zu sein. Eine immerhin konsequenzenreiche Schlussfolgerung. Konsequenzenreich nicht nur in Bezug auf das Positive, sondern in Bezug auf alles, was mit dem Phänomen Freiheit gegeben ist. Braucht einer nicht sonderlich sachkundig zu sein, damit ihm, wenn er den Namen Thomas von Aquin vernimmt, auch die Summa Theologica einfällt. Schon weniger bekannt ist die Tatsache, dass dieses riesige Werk mit seinen 3000 Artikuli von seinem Autor unglaublicherweise als Anfängerlehrbuch konzipiert worden ist. Geschrieben ausdrücklich zur Unterweisung der Beginnenden, ad eruditionem incipientium, wie das Vorwort sagt. Natürlich hat Thomas den Anfängern nicht die höchst differenzierte Begrifflichkeit seiner Questiones Disputatae, seiner im Streitgespräch erörterten Fragen also, und auch nicht die Schwierigkeit seiner Aristoteles-Kommentare zumuten wollen und können. Aber andererseits hatte es ihnen auch nicht durch unerlaubte Vereinfachungen leicht gemacht. Es ist aber dennoch eine unbefriedigende Sache, in der Thomas-Interpretation, wie es weithin geschehen ist, sich vornehmlich oder gar einzig an der Summa Theologica zu orientieren, wodurch dann leicht jener allzu problemlos scheinende Klassizismus entsteht, der das Bild des wirklichen Thomas, der auch ein Problematiker gewesen ist, verfälscht. Nicht hiervon aber soll nun des Näheren die Rede sein, sondern von dem wahrhaft erstaunlichen und auch wohl einzigartigen Faktum, dass Thomas die beste Kraft und die längste Zeit seines Wirkens nicht auf ein Werk der Forschung sozusagen verwandt hat, sondern auf ein elementares Lehrbuch für Anfänger. Und ich glaube, dass sich in dieser ungewöhnlichen Tatsache nicht nur etwas Beispielhaftes dokumentiert, sondern auch ein wichtiges Stück der Aktualität, gerade des Lehrers, Thomas von Aquin. Zwischendurch ein konkretes Beispiel für diese ungewöhnliche Selbstlosigkeit, mit der Thomas sich gerade den Anfangenden zugewendet hat. Während seines zweiten Pariser Aufenthaltes und seiner dortigen Lehrtätigkeit wenige Jahre vor seinem Tode also, mitten in der Beanspruchung durch ein kaum glaubliches Übermaß von Arbeiten, bekommt Thomas durch einen ihm ganz unbekannten jungen Studenten, der sich vermutlich auf ein Examen vorzubereiten hatte, eine Liste von nicht weniger als 36 Fragen vorgelegt, deren Beantwortung innerhalb von 4 Tagen erbeten wurde. Nun, Thomas hätte mit vollem Recht sagen können, mein lieber junger Freund, es tut mir leid, aber ich habe einfach keine Zeit. Ja, aber was antwortet Thomas wirklich? Sein Brief ist erhalten. Er sagt, ich zitiere, obwohl ich durch andere Dinge gar sehr beansprucht bin, habe ich all das doch ein wenig aufgeschoben und mich entschlossen, deine Fragen im Einzelnen zu beantworten. Und tatsächlich hat er auch die Frist von 4 Tagen eingehalten. Aber er hat überdies einen Teil der Fragen auch erst einmal klar formuliert. Lehren ist seiner Natur nach ja etwas anderes als die bloße Kundgabe und Namhaftmachung von Sachverhalten. Der Lehrende muss sich zwar natürlich hörend, schweigend in die Wahrheit der Dinge versenkt haben. Das ist das im Geschäft des Lehrens unentbehrliche Element von Kontemplation, ohne dass die Aktivität des didaktischen Handwerks unfruchtbar bleiben muss. Aber der Lehrende blickt eben nicht auf die Sachen allein. Er blickt zugleich in das Gesicht lebendiger Menschen, welche der Wahrheit der Sachen teilhaftig werden sollen und auch wollen. Das unterscheidet nun den wirklichen Lehrer, dass er sich die Mühe macht, dass es ihm aber auch gelingt, vom Anfangenden her aus der inneren Situation der erstmaligen Begegnung mit dem Gegenstand nicht nur zu sprechen, nicht Kindersprache, sondern auch zu denken. Hier verknüpft sich dann, wenn es wie bei Thomas mit glücklichen Dingen zugeht, die erlernbare didaktische Kunstfertigkeit mit etwas tiefer menschlichem und wohl nicht eigentlich erlernbarem. Ich meine die liebende Zuwendung zum Hörenden, die liebende Identifizierung mit dem Anfangenden vor allem. Und damit eröffnet sich für den Lehrenden zugleich eine Chance, der auf der Seite des wahrhaft Lernenden eine ähnliche Chance entspricht. Wirkliches Lernen ist ja mehr als bloße intellektuelle Aneignung von Lehrstoff. Es geschieht darin, das Hineinwachsen in eine geistige Wirklichkeit, die der Lernende rein intellektuell betrachtet noch gar nicht fassen kann, die aber für ihn dennoch zugänglich wird, betretbar, aufgrund der zunächst unkritisch glaubenden Verbundenheit mit dem Lehrenden. Wer lernen will, muss glauben, sagt Aristoteles. Ebenso aber wird dem Lehrenden, wenn er sich liebend mit dem Lernenden identifiziert, gleichfalls etwas zuteil, das dem reifen Menschen, der in mancherlei Gewohnheiten des Lebens und auch des Denkens zwar tüchtig, aber eben auch befangen geworden ist, natürlicherweise versagt zu sein pflegt. Es wird ihm zuteil, dass auch er, der Lehrende, nun die Wirklichkeit mit den Augen des Anfangenden zu sehen vermag, mit der ganzen Unbefangenheit, mit dem Erstaunen einer ersten Begegnung und dennoch zugleich mit der geübten Erfassungs- und Durchdringungskraft des gebildeten Geistes. Und diese Frucht der Liebe ist dem Lehrer Thomas in hohem Maße geschenkt worden. So erklärt sich in der Summa Theologica, dem Anfängerlehrbuch, diese Frische der Aussage, diese Einfachheit der Diktion und die bei aller Traditionsverbundenheit überraschende Originalität. Man begreift es schon, dass bereits die früheste Biografie berichtet, Thomas habe die Pariser Studenten gerade durch die Neuheit seines Lehrvortrages hingerissen. Es scheint dieses Charisma der liebenden Zuwendung zum Anfangenden zu sein, das überhaupt den Werken der ganz Großen den Charakter klassischer Schlichtheit verleiht, sodass Lao Tse, Platon, Thomas viel leichter zu lesen sind als ihre Kommentatoren und ihre Epigonen. Ich sagte, es handle sich hier nicht nur um etwas zweifellos Beispielhaftes, sondern um eine vielleicht unvermutete Aktualität des Lehrers Thomas von Aquin. Angesichts des geschichtlichen Phänomens der Scholastik, die ja ein sich durch mehrere Jahrhunderte durchhaltender Lernvorgang gewesen ist, angesichts dessen hat man nicht ohne Resignation gelegentlich gesagt, dass wir es offenbar verlernt haben, wie man lernt. Nun, wer die wiederkehrenden studentischen Klagen über Verständnisschwierigkeiten in den Geisteswissenschaften, in der Philosophie, in der Theologie im Ohr hat, der könnte schon auf den Gedanken kommen, sich zu fragen, sollten wir vielleicht auch verlernt haben, wie man lehrt? Dass an unseren Universitäten der Student, und wenn er noch so gründlich sein Fachstudium betreibt, kein auch nur grundrisshaft vollständiges Bild von der Welt zustande kommt für ihn, das weiß jedermann. Es ist allerdings ein romantischer Irrtum zu meinen, dies sei an den hohen Schulen des abendländischen Mittelalters völlig anders gewesen. Und dennoch ist da ein entscheidender Unterschied. Es gab nämlich damals neben dem Fachstudium eine in das akademische Leben fest eingefügte Institution, die eine gewisse Universalität der Weltbetrachtung garantierte und geradezu erzwang. Es gab die regelmäßige Disputatio, das heißt das öffentliche, die Fakultäten übergreifende Streitgespräch, welches sich keinem Argument und auch keinem Partner verschloss und dessen formulierte Spielregeln verhindern sollten, dass es im Streit der Meinungen aufhörte, wirklich Gespräch zu sein. Und es ist gerade Thomas, der in Paris an dieser für die ganze Christenheit normsetzenden Universität die Disputation zur wiederkehrenden Übung gemacht hat. Die sehr besondere, freie, thematisch völlig offene, fast improvisierte Form der Disputation, die Disputatio quod libertalis, scheint sogar seine persönliche Erfindung gewesen zu sein. Mit enormem Arbeitsaufwand und wahrscheinlich auch mit nicht geringem Vergnügen hat Thomas durch mehrere Jahre allwöchentlich in Paris solche Streitgespräche veranstaltet. Und man hat gesagt, er sei offenbar der Meinung gewesen, der Geist der Disputation sei zugleich eigentlich der Geist der Universität selber. Aufgrund genau festgelegter Spielregeln war die Disputatio legitima eine ziemlich anspruchsvolle Sache. Nicht wegen ihrer sozusagen technischen Schwierigkeit, sondern wegen der dazu geforderten Haltung. Gespräch bedeutet ja nicht nur miteinander reden, sondern zugleich auch aufeinander hören. Um aber nun sicherzustellen, dass die Argumente des anderen, des Partners, seine Beiträge also zu dieser Recherche Collective de la Vérité genauso aufgefasst wurden, wie er selber sie verstanden wissen wollte. Darum hatte man zum Beispiel eine bestimmte winzige Spielregel zu beachten. Es war nämlich niemandem erlaubt, auf einen Einwurf unmittelbar und spontan zu antworten, sondern jeder musste, wenn er an einer Disputation teilnahm, das gegnerische Argument mit seinen eigenen Worten wiederholen und sich von seinem Partner ausdrücklich bestätigen lassen, dass genau dies das von ihm Gemeinte sei. Und dann erst konnte geantwortet werden. Nun, man braucht sich doch nur einen Augenblick lang vorzustellen, diese Spielregel würde heutigen Tages wieder verbindlich werden, sodass ein Verstoß gegen sie sofort Disqualifizierung zur Folge hätte, wie wenn einer beim Fußballspiel die rote Karte gezeigt bekäme. Ja, es wäre doch gar nicht auszudenken, was das bedeuten könnte für eine Reinigung der Atmosphäre des öffentlichen Streitgespräches, indem man ja nicht nur tatsächlich aneinander vorbeizureden pflegt, sondern durchweg auch weiß, dass man das tut. Also die erste Disputationsregel fordert zuhören. Und zwar nicht um der Schwäche, sondern gerade um der eigentlichen Kraft der gegnerischen Argumente ansichtig zu werden. Eine hierfür exemplarische Figur ist wiederum Thomas von Aquin. Es kann einem sehr wohl passieren, dass man arglos gerade in seinen Streitschriften blätternd an ein Kapitel gerät, das allein die gegnerischen Einwände, und zwar auf den ersten Blick höchst überzeugend, formuliert, ohne irgendeine Hindeutung auf die Schwäche der Argumentation, ohne eine Spur von ironischer Übertreibung. Nein, es spricht, so scheint es, der Gegner selber, der offenbar ausgezeichnet in Form ist, ruhig, sachlich, maßvoll. Übrigens hat schon Sokrates dieses Verfahren praktiziert. In der Disputation des Dialogs Phaidon über die Unsterblichkeit wiederholt Sokrates zuerst einmal die Einwände, die seine Freunde vorgebracht haben. Simmias und Kebes, ist es dies, das wir jetzt zu bedenken haben? Und beide sagen, ja, das sei es. Und Sokrates fügt noch hinzu, dass uns nur ja nichts entgeht. Eben hierin zeigt sich, genauso wie bei Thomas, das primäre Anliegen dieses Zuhörens. Es achtet nicht sogleich schon auf die schwachen Stellen im gegnerischen Argument, nicht auf das Widerlegbare. Nein, dies Zuhören zielt erstlich auf die tiefere Erfassung des Sachverhaltes. Es handelt sich also nicht zunächst um Anständigkeit, erst recht nicht um irgendeine vage Bescheidenheit, die es weder in der antiken noch in der christlichen Ethik als Ideal gibt. Es handelt sich um genau das, was Paul Valéry einmal so ausgedrückt hat. Das Erste, das der zu tun hat, der eine Meinung widerlegen will, das Erste ist dies: Er muss sie sich ein wenig besser zu eigen machen als der, welcher sie am besten verteidigt. Aber schließlich heißt Disputieren ja nicht nur auf den anderen hören. Es heißt auch und erst recht selber reden, sich dem anderen zu Gehör bringen, freilich auch sich zu stellen und Rede zu stehen. Aber das Reden aus dem Geist der echten Disputatio ist, weil es vor allem den Sachverhalt verdeutlichen will, natürlicherweise ein prinzipiell verständliches Reden. Jede willkürlich individuelle Terminologie ist gegen den Geist des Streitgesprächs. Doch ist das Ziel nicht etwa Einstimmigkeit? Die Polyphonie bleibt. Jede Stimme setzt sich als sie selber durch, nicht aus Rechthaberei, so wenig wie richtiges Zuhören aus vager Bescheidenheit geschieht, sondern so wie der andere in meinem Zuhören mit seiner eigenen Meinung zu Wort kommt, so bringe ich mich selber gleichfalls zu Wort, und zwar um der Erhellung des Sachverhaltes willen, von dem mir vielleicht etwas zu Gesicht gekommen ist, das dem anderen entgangen war. Und so allein rechtfertigt sich jenes wechselseitige einander widersprechen und widerstehen, von welchem Thomas sagt, indem er die Bibel zitiert, auf keine Weise sonst werde die Wahrheit deutlicher offenbar. Eisen wird durch Eisen geschärft. Ich habe von der hoffnungslosen Entartung der öffentlichen Disputation und der öffentlichen Diskussion gesprochen. Ja, wer nach den Gründen und Ursachen fragt, könnte sehr wohl auf den Gedanken kommen, vielleicht fehle vor allem das paradigmatische Beispiel, das überzeugende Modell der echten Disputation an dem Ort, an dem sie natürlicherweise zu Hause sein sollte und auch eingeübt werden sollte und könnte, an der Universität. Und damit stellt sich zum Schluss noch einmal die Frage, ob nicht Thomas von Aquin der Lehrer nicht nur Europas, sondern der Christenheit insgesamt, ob nicht Thomas als Meister des in Zucht genommenen Streitgespräches auf wiederum ganz neue Weise aktuell sein könnte für diese unsere Zeit.